Einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Herzlich willkommen zum Medizintalk. Das Herz ist der Motor des Kreislaufs. Ein Hohlmuskel, nicht viel größer als eine Faust und mit einem Gewicht von rund 260 bis 300 Gramm, vollbringt im Laufe eines menschlichen Lebens wahre Wunder. Mit 70 bis 80 Schlägen befördert das Herz jede Minute etwa 6 Liter Blut durch die Adern und versorgt so den menschlichen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen. Das sind 360 Liter pro Stunde, 8640 Liter pro Tag und das ein ganzes Leben lang, ohne eine Ruhepause. Erst bei Funktionsstörungen kommt diese fantastische Leistung richtig ins Bewusstsein. Wie jeder andere Muskel kann jedoch auch das Herz ermüden oder durch Mangelversorgung Schaden erleiden und erkranken. Und genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute beim Medizintalk. Es geht um die sogenannte Herzinsuffizienz. Mein Gast ist Stefan Ambrosch. Er ist der Chefarzt der inneren Abteilung an der Kreisklinik Freilassing. Herr Ambrosch, erklären Sie doch einfach mal, um was handelt es sich bei der Herzinsuffizienz?
Ja, Herr Grabner, der Begriff Herzinsuffizienz ist letztlich nichts anderes als eine Begrifflichkeit, die verschiedene Entitäten, also verschiedene Entstehungsgeschichten, die zu einer Herzinsuffizienz führen können, beinhaltet. Zum Ersten ist sicherlich eine der häufigsten Ursachen, die in eine Herzinsuffizienz münden, der Bluthochdruck, eine weit verbreitete Erkrankung des zunehmenden Lebensalters, die sicherlich 85% der herzinsuffizienten Patienten ausmachen. Daneben gibt es die koronare Herzkrankheit, die auch zu einem hohen Prozentsatz zur Entstehung einer Herzinsuffizienz beiträgt. Das sind so die zwei wesentlichen Faktoren, die dazu führen können. Wenn Sie mich fragen, was bedeutet Herzinsuffizienz? Die Herzinsuffizienz äußert sich für den Patienten so, dass er die Leistung, die er normalerweise gewohnt ist, locker im Leben zu erledigen, nicht mehr bringen kann. Warum ist das so? Das Herz beim herzinsuffizienten Patienten ist geschwächt. Es gibt verschiedene Mechanismen, die dazu führen. Letztlich ist es so, dass das Herz vergrößert durch verschiedene Schädigungsmechanismen. Es ist auch durchaus so, dass der Sauerstoffgehalt in den Herzmuskelzellen vermindert ist und die Herzmuskelzellen, die letztlich für die Kontraktion, sprich für das Zusammenziehen des Herzens und für die Pumpleistung verantwortlich sind, nicht mehr die Leistung bringen können. In Summe bedeutet es, dass das Herz in der Schlagaktion vermindert ist. Die Herzleistung ist pro Minute herabgesetzt. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt die Treppe nach oben steigen wollen zum Beispiel, dann schaffen Sie das wohl, möglicherweise schaffen Sie das, ohne dass Sie das jetzt irgendwie körperlich beeinträchtigt, aber es kann so weit führen, dass Sie, wenn Sie die Treppe steigen wollen, nicht die Treppe durchsteigen, sondern zwei Stufen gehen, eine Stufe gehen und dann als Symptom Luftnot verspüren.
Herzinsuffizienz heißt praktisch, dass der Körper nicht mehr so gut mit Blut versorgt wird, oder?
Das heißt es auch, ist ganz richtig, jawohl, weil die Herzleistung eben abnimmt. Also sprich, das Herz kann nicht mehr so kräftig schlagen und das Blut, was im Körper die Organe erreicht, wird natürlich auch mit vermindertem Druck unter Umständen dahin geführt. Also sind auch die Organe entsprechend schlechter durchblutet. Das ist richtig, ja.
Die Herzinsuffizienz wird ja auch immer mal wieder als Herzschwäche bezeichnet. Ist diese Bezeichnung richtig oder sagt man das nur so im Volksmund?
Nee, das ist absolut richtig. Herzinsuffizienz ist auf Deutsch eigentlich die Herzschwäche. Da haben Sie völlig recht. Es ist nämlich, wie wir schon gesagt haben, de facto so, dass das Herz einfach nicht mehr so kräftig schlagen kann. Ja, das Herz wird größer und Sie müssen sich vorstellen, Sie haben möglicherweise einen Luftballon, der klein ist. Der schnurrt relativ schnell wieder zusammen, wenn Sie die Luft rauslassen. Das heißt, er kann sich gut kontrahieren. Wenn Sie einen großen Luftballon haben, den Sie möglicherweise sogar etwas zu viel mit Luft füllen und Sie lassen dann die Luft raus, dann schafft er es nicht mehr in die Ursprungsform, sich zurückzubewegen. Also sprich, er ist in irgendeiner Form verändert. Und der Vergleich hinkt sicherlich etwas, aber im Groben kann man sich den Mechanismus so vorstellen. Also das Herz wird im Rahmen dieser Herzschwäche im Lauf der Zeit größer und kann sich dadurch auch schlechter zusammenziehen und damit auch das Blut, was die ureigenste Aufgabe des Herzens ist, schlechter austreiben.
Es gibt ja zwei Arten der Herzinsuffizienz, die chronische und die akute Form. Was ist denn der Unterschied?
Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, so die chronische Herzinsuffizienz, das ist eben ein schleichender Prozess. Sie haben über Jahre hinweg einen erhöhten Blutdruck, der dazu führt, dass das Herz eben schlechter mit Sauerstoff versorgt wird und es kommt eben zu den genannten Prozessen. Das Herz wird größer, die Herzleistung nimmt ab. Das ist so ein schleichender Prozess, den Sie unter Umständen, so wenn Sie das tageweise vergleichen, gar nicht merken. Wenn Sie aber Monate und Jahre vergleichen, dann merken Sie sehr wohl einen Unterschied Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Bei der akuten Herzinsuffizienz ist es so, dass Sie innerhalb von möglicherweise Stunden bis Minuten eine erhebliche Einschränkung merken. Also sprich, Sie waren vorher noch mobil, konnten Ihre Geschäfte verrichten, sie konnten normal gehen, spazieren gehen und dann bekommen sie ganz plötzlich schwere Luftnot, möglicherweise auch ein enge Gefühl über dem Brustkorb und begleitet von Schmerzen, sodass sie also wirklich ganz akut diese Symptomatik erleiden. Also typischerweise ist es eben die genannte Luftnot, Schweißausbruch, Kaltschweißigkeit, das ist so die akute Form einer, wie wir sagen, exazerbierten Herzinsuffizienz.
Speziell bei dieser akuten Form, wie wichtig ist es dann wirklich, dass man sich sofort in ärztliche Behandlung begibt?
Also das ist sehr, sehr wichtig, weil so eine akute Form durchaus ein lebensbedrohliches Krankheitsbild darstellt. Wenn Sie sich vorstellen, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, dass die Organe, also sprich Ihre Nieren, Ihre Lunge und die anderen Organe, Gehirn, nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, können Sie sich vorstellen, dass natürlich da auch Funktionseinschränkungen resultieren. Und der Patient ist dann letztlich deutlich beeinträchtigt.
Kommen wir mal auf die verschiedenen Schweregrade der Herzinsuffizienz zu sprechen. Welche Schweregrade gibt es hier?
Es gibt verschiedene Klassifikationen, die eine Einteilung vornehmen. Letztlich orientiert sich es aber einfach an dem Schweregrad insofern, dass der Patient seine Symptome einordnet und daran wird der Schweregrad beurteilt. Man kann grob sagen, die Schweregradeinteilung geht von einer formalen Herzinsuffizienz, die der Patient schon aufweist, die er aber klinisch noch gar nicht spürt, also sprich, er hat keine Luftnot, bis hin zu dem Stadium, dass er eben schon bei kleinsten Anstrengungen und zuletzt auch in Ruhe Luftnot verspürt.
Auf die Symptome werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Generell, wie oft kommt die Herzinsuffizienz vor? Ist es mittlerweile schon, ich sage es jetzt mal ganz salopp, eine Art Volkskrankheit geworden?
Also es wird zunehmend eine Volkskrankheit, weil wir, wie Sie wissen, zunehmend altern. Unsere demografische Entwicklung spricht dafür. Wir haben zunehmend ältere Menschen bei uns, 70-Jährige, 80-Jährige, teilweise 90-Jährige. Und die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des zunehmenden Alters aufgrund der auch genannten Prozesse, der Bluthochdruck, der natürlich über die Jahre und Jahrzehnte die Gefäße zunehmend schädigt, die koronare Herzkrankheit. Auch der Diabetes ist natürlich da eine wichtige Prädisposition. Und das ist schon eine Entwicklung, die wir sehen können, dass zunehmend die Herzinsuffizienz bei älteren Menschen häufiger wird. Es ist so, man kann sagen, so im fünften Lebensjahrzehnt sind es vielleicht 1%, im sechsten Lebensjahrzehnt sind es 3-5% und im achten Lebensjahrzehnt sind es durchaus 10% und mehr. Es gibt Zahlen von 2007. In der Bundesrepublik Deutschland waren damals, das sind geschätzte Zahlen, ca. 1,3 Millionen Patienten an einer Herzinsuffizienz erkrankt, mit einer jährlichen Neuentwicklung von ca. 200.000 neuen Patienten pro Jahr.
Wenn ich Sie da jetzt richtig verstehe, betrifft die Herzinsuffizienz in erster Linie natürlich ältere Menschen. Kommt so etwas bei Kindern, Jugendlichen, bei jüngeren Menschen auch vor?
Das kann auch vorkommen, hat aber dann andere Ursachen. Es ist natürlich Gott sei Dank auch deutlich seltener, insbesondere bei Kindern. Dinge, die wir jetzt noch nicht genannt haben, die zu einer Herzinsuffizienz führen können, sind natürlich auch Herzklappenfehler. Es gibt in Kindes- oder im Kindesalter durchaus angeborene Herzklappenfehler, die dann letztlich auch in eine Herzinsuffizienz münden können. Ist aber natürlich Gott sei Dank auch deutlich seltener. Bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen sind es manchmal auch sozusagen verschleppte grippale Infekte, also so ein Schnupfen, eine Erkältung. Der Patient belastet sich und es kann dazu führen, dass der Herzmuskel nachhaltig geschädigt wird. Der Herzmuskel so geschädigt wird, dass er eben sich nicht mehr in der Form zusammenziehen kann und die Pumpleistung des Herzens in Summe erfüllen kann.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es heißt ja immer, oder ich sage jetzt mal im Volksmund, heißt es ja immer, wenn man erkältet ist, man soll sich bewegen, man soll ein bisschen was machen, dann schwitzt man sich das Ganze wieder raus. Sie sagen wahrscheinlich, bei einer Erkältung am besten Ruhe bewahren, oder?
Ja, also das ist sicherlich ganz richtig. In der Akutsituation, wenn man also einen fieberhaften Infekt hat mit wirklich Gliederschmerzen und Abgeschlagenheit, dann ist es ja so, dass der Körper sehr wohl auch sozusagen dem jeweiligen Patienten sagt, jetzt tu mal bitte ein bisschen langsamer. Und das sollte man auch respektieren, weil es eben, wie gesagt, doch durchaus Viren gibt, die gerne den Herzmuskel schädigen können. Und wenn ich mich dann sportlich betätige und das möglicherweise auch im Leistungssport dann tue, kann das eben sehr wohl zu einer Herzmuskelschädigung oder auch zu einer Herzklappenschädigung führen. Auch eine Herzklappenschädigung, wie wir es gesagt haben, kann zu einer Herzinsuffizienz führen. Und das sind dann natürlich Dinge, wenn der Herzmuskel oder auch die Herzklappe geschädigt sind, die teilweise sich ein Stück weit bessern können, aber die eher dazu neigen, im Verlauf der Zeit schlechter zu werden.
Kommen wir auf die Symptome zu sprechen. Sie haben schon ein bisschen was angesprochen. Woran merke ich denn, dass ich eventuell an einer Herzinsuffizienz leiden könnte?
Ja, also Sie sehen das ganz eindrucksvoll, wenn Sie sich zum Beispiel Ihre Beine anschauen. Also da gibt es sehr wohl den Begriff der dicken Beine oder Wasser in den Beinen, das kennen Sie. Es ist so, wenn Sie also am Bein eine Socke tragen, die einen relativ engen Rand hat, dann sehen Sie da eine Schnürfurche mit einer Hautfalte oder einem Eindrücken der Haut, die stehen bleibt. Die können also durchaus über mehrere Stunden so existieren, ohne dass die verschwinden. Das sind also, wie wir es nennen, Ödeme, Wasseransammlungen in den Beinen. Das gibt es aber auch in der Lunge, bedingt durch den Umstand, dass das Herz einfach die Leistung nicht mehr bringt und sich die Flüssigkeit, die normalerweise vom Herzen weggepumpt wird, im Körper zurückstauen. In den abhängigen Körperregionen, wie eben Beinen oder auch in der Lunge. Der Patient merkt das, wir hatten das vorhin schon genannt, durch Luftnot. Das ist so das Typische. Ja? Oder Abgeschlagenheit, er ist nicht mehr leistungsfähig, er merkt, dass er nicht mehr belastbar ist, Schweißausbruch, möglicherweise auch Herzschmerzen, wie wir sagen, oder wie der Patient sagt, eine Enge in der Brust. Das sind alles typische Symptome für eine Herzinsuffizienz. Und was man auch kombiniert mit der Wassereinlagerung einhergeht, das ist die Gewichtszunahme, eine überproportionale Gewichtszunahme, die jetzt nicht durch die Ernährung zu erklären ist, sondern wenn Sie sich möglicherweise an zwei unterschiedlichen Tagen auf die Waage stellen, merken Sie am Tag ein, Sie haben beispielsweise 70 Kilogramm, das ist so Ihr Normalgewicht, und am nächsten Tag haben Sie möglicherweise 2-3 Kilogramm mehr, und das ist dann auch nicht durch eine übermäßige Ernährung zu erklären.
Wobei speziell diese Leistungsfähigkeit wahrscheinlich nicht so einfach zu erkennen ist, wenn es sich um einen schleichenden Prozess ja handelt. Da kann man das ja auch schnell mal auf das zunehmende Alter zurückführen.
Das ist sicherlich richtig. Das merken manche Patienten nicht oder nehmen es nicht in der Form wahr, weil es eben ein schleichender Prozess ist, wie Sie sagen. Und es ist sicherlich auch das Heimtückische an der Erkrankung, weil es eben in der Regel ein schleichender Prozess ist, in zunehmendem oder mit zunehmendem Alter. Man wird sowieso hinfälliger. Und da ist es dann schon letztlich auch wichtig, die entsprechenden diagnostischen Maßnahmen zu nutzen, die uns ermöglichen, die Diagnose einer Herzinsuffizienz zu stellen. Es setzt auch einen Patienten voraus, der natürlich sich selber auch wahrnimmt und reflektiert, seine Beschwerden zur Kenntnis nimmt und damit auch den Hausarzt konsultiert und fragt, was denn da los sein kann.
Wird die Herzinsuffizienz zum Teil auch unterschätzt?
Mit Sicherheit. Wir erleben das ja auch im Krankenhaus, also es erleben alle Krankenhäuser, dass durchaus die Herzinsuffizienz eine Erkrankung ist, die in Deutschland hohe Fallzahlen im Krankenhaus entstehen lässt, auch mit hohen gesundheitsökonomischen Kosten, die daraus resultieren.
Gibt es generell Unterschiede zwischen Mann und Frau? Sind Männer eher betroffen oder dann doch die Frauen?
Ich hatte vorhin gesagt, dass es mit zunehmendem Alter eine zunehmende Häufung gibt, und es ist tatsächlich so, dass der Mann im Vergleich zur Frau hier ein wenig benachteiligt ist. Man kann sagen, so 1,5 Männer im Vergleich zu der Frau bekommen die Herzinsuffizienz. Also jeder 1,5. Mann, wenn man so will, hat eine Herzinsuffizienz.
Kann man das irgendwie begründen oder ist das Zufall?
Das ist eine sehr gute Frage. Das sind sicherlich gewisse prädisponierende Faktoren, die dazu beitragen. Ernährungsgewohnheiten, Lebensgewohnheiten. Es gibt durchaus auch genetische Faktoren, die wiederum mit anderen Erkrankungen einhergehen, Diabetes zum Beispiel, Bluthochdruck, das sind Erkrankungen, die typischerweise auch den Mann etwas mehr betreffen als die Frau und die letztlich über die Dauer eben auch in die Herzinsuffizienz münden können.
Da sind wir auch schon beim Thema Ursachen. Sie haben zwar schon die ein oder andere Ursache jetzt genannt. Was sind denn so die Hauptursachen?
Also die beiden Hauptursachen, die wir vorhin schon genannt hatten, sind der Bluthochdruck. Das ist ja eine weit verbreitete Erkrankung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die koronare Herzkrankheit als solche. Was bedeutet die koronare Herzkrankheit? Es ist nichts anderes als eine Gefäßverkalkung, die letztlich dann durch die Verengung des Gefäßes dazu führt, dass das Blut nicht mehr ausreichend durch das Gefäß fließen kann und das entsprechende Endorgan, also in dem Fall das Herzen, mit dem notwendigen Sauerstoff versorgt und der Muskel dadurch leidet. Das sind so die zwei Hauptursachen. Daneben gibt es viele Erkrankungen, die sozusagen eine Herzinsuffizienz begünstigen können. Der Diabetes, also die Zuckerkrankheit, die natürlich auch mit höherem Lebensalter immer häufiger auftritt. Es gibt andere Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, die letztlich dazu führen können, Erkrankungen des Herzmuskels, wie ich es vorhin auch schon genannt habe, Erkrankungen an den Herzklappen, wenn die Herzklappen zum Beispiel nicht richtig schließen, wenn da an der Herzklappe Blut zurückfließt und durch dieses zurückfließende Blut das Herz letztlich in letzter Konsequenz vergrößert und dann auch nicht mehr, ich gebe nochmal das Beispiel mit dem Luftballon, es schafft sich entsprechend zu kontrahieren, also sprich sich zusammenzuziehen und das Blut auszuwerfen.
Heißt also, Menschen, die an diesen Erkrankungen, an diesen Krankheiten leiden, gehören automatisch zur Risikogruppe?
Das könnte man im Entferntesten so sicherlich formulieren. Ja, das ist richtig. Es gibt andere Faktoren, die die Entstehung natürlich auch mit begünstigen können. Wenn Sie ans Rauchen denken zum Beispiel, damit werden die Gefäßverkalkungen getriggert. Übergewicht ist auch eine Sache, die natürlich nicht dem Patienten zuträglich ist. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die das noch verstärken können und begünstigen können.
Wie wichtig ist in dieser Hinsicht die Vorsorge? Heißt also, der regelmäßige Besuch beim Hausarzt ist wahrscheinlich unerlässlich?
Also das halte ich persönlich für, wie Sie sagen, unerlässlich und evident und ganz besonders wichtig, weil der Hausarzt einfach der Partner, der primäre Ansprechpartner des Patienten ist. Der sieht den Patienten sehr häufig und kann dann zum einen den Patienten klinisch untersuchen, er kann sich ihn anschauen, hat er denn jetzt zum Beispiel, wie wir es vorhin gesagt haben, Ödeme, also Wasseransammlungen, hat er denn Luftnot, ist er zyanotisch, also zyanotisch heißt, dass eine Blaufärbung der Lippen und auch der Fingernägel zu sehen ist, was letztlich Ausdruck der Sauerstoffschuld im Körper ist. Das sieht er alles natürlich vor Ort und insofern ist der Hausarzt sehr, sehr wichtig. Er kann auch das EKG schreiben und gucken, hat der Patient Herzrhythmusstörungen. Er kann Laboruntersuchungen vornehmen und letztlich wird er derjenige sein, der sozusagen auch die Behandlung des Patienten bahnt. Ist es noch in der ambulanten Schiene möglich oder ist es so, dass der Patient auch ins Krankenhaus eingewiesen werden sollte?
Ist generell die Herzinsuffizienz vererbbar?
Also generell vererbbar würde ich so jetzt nicht sagen. Wir hatten vorhin auch das ganz kurz schon angesprochen. Es gibt gewisse Dinge, die sowas begünstigen können. Also es gibt Syndrome, die einhergehen mit Veränderungen an den Herzklappen, an den Herzhöhlen. Die sind durchaus vererbbar. Es gibt auch bei der koronaren Herzkrankheit, das weiß man, eine genetische Disposition, also eine Begünstigung innerhalb gewisser Familien. Das geht einher mit Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Also zu einem gewissen Grad kann man sagen, ist es vererbbar, ja.
Wie gefährdet sind Menschen generell, die schon mal einen Herzinfarkt erlitten haben? Ist da die Gefährdung höher oder ist es relativ egal?
Also wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt als solchen meinen, der wirklich die gesamte Herzwand betrifft, sodass also die, was heißt eigentlich Herzinfarkt? Das muss ich vielleicht kurz vorweg schicken. Beim Herzinfarkt ist es ja so, dass durch einen Gefäßverschluss am Herzen der nachgeschaltete Herzmuskel eben nicht mit Sauerstoff versorgt ist. Und ein Organ, welches nicht mit Sauerstoff versorgt wird, kann eine gewisse Zeit leben, aber wenn diese Zeit überschritten ist, dann stirbt dieses Gewebe ab. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben bei dem Herzinfarkt ein Gefäß, was sozusagen die ganze Wanddicke des Herzens betrifft und der Patient kommt nicht innerhalb einer gewissen Zeit ins Krankenhaus, wo ihm geholfen werden kann, dann stirbt dieser Herzmuskel, sage ich mal, ab. Es bildet sich ein Narbengewebe und dieses Narbengewebe am Herzen steht tatsächlich dem Pumpvorgang am Herzen so nicht zur Verfügung. Also ist die Pumpleistung des Herzens eingeschränkt. Daraus resultiert schon die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, der einen Herzinfarkt hatte, im Lauf seines Lebens eher eine Herzinsuffizienz entwickeln kann. Natürlich sollte er entsprechend gemonitort werden, wie wir sagen. Also er sollte Blutdruck überwacht werden, er sollte seine regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und Nachsorgeuntersuchungen wahrnehmen, um genau dieses vermeiden zu helfen.
Dankeschön erst einmal dem Chefarzt der inneren Abteilung an der Kreisklinik Freilassing, Stefan Ambrosch. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's auch schon weiter mit dem Medizintalk und dann sprechen wir unter anderem auch über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten einer Herzinsuffizienz.